Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen. Heute geht es um Gegensätze, gegensätzliche Lebensentwürfe. Lebensentwürfe, die die Filmemacherin Lola Randl in sich vereint. Landleben und Stadtleben, Kleinfamilie und Kommune, Kartoffeln, Ernten und Filme machen. Als Lola Randl im Sommer 2018 zu Gast im Gespräch war, da habe ich sie gefragt, ob sie diese Gegensätze lebt, weil sie ein Mensch ist, der einfach alles ausprobieren will, oder ob sich quasi eins aus dem anderen zufällig ergeben hat.
Es hat sich eigentlich genauso ergeben, aber mir ist jetzt aufgefallen, dass ich vielleicht ein Gegensatzpaar selber bin. Also jetzt gerade, wo Sie das gesagt haben, habe ich mir gedacht, ja nee, das sind schon Gegensätze und ich bin vielleicht ein Gegensatzpaar deswegen, aber es ist mir nur gerade eingefallen. Also es ist noch nicht lange ausgedacht.
Also Sie leben Ihre Natur. Sind Sie eine Aussteigerin? Würden Sie sagen, Sie sind eine Aussteigerin?
Ja, aber aussteigen kann man ja nicht. Also es ist ja ganz schwierig mit dem Aussteigen, weil wo steigt man dann hin? Dann merkt man natürlich, ja, wo ist man dann? Also eigentlich bin ich ausgestiegen, aber dann steigt man ja bald wieder ein und muss dann womöglich wieder aussteigen. Also es ist schwierig mit dem Aussteigen.
Die Filmemacherin Lola Randl. Ihr Film von Bienen und Blumen, in dem es ums Landleben von Aussteigern in Brandenburg geht, der kommt morgen ins Kino. Im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur sind wir mit der Filmemacherin Lola Randl in Brandenburg, genauer gesagt in der Uckermark. Quasi ja der Gegenentwurf zu ihrer bayerischen Heimat, oder Frau Randl? Mussten Sie sich erstmal an die Brandenburger Landschaft, an den Brandenburger Menschen auch gewöhnen?
Es ist ja gar nicht so anders für mich als in meiner bayerischen Heimat.
Die war Bayern auch schon fehlen.
Ja, die war eher hügelig. Ich war ja dann in der Oberpfalz und die ist dann auch etwas ärmer als Oberbayern. Und ich war da auch schon ganz fremd, als ich da war, weil ich lebte da zeitweise in so einer Ökokommune. Und da waren wir fremd, jetzt bin ich auch wieder fremd. Also ist es ein bisschen ähnlich im Prinzip.
Und die Brandenburger, wie liegen die Ihnen
so als Menschenschlag? Ja. Schon sehr, sie inspirieren mich, also sie sind schon anders und ich muss mich auch gewöhnen, die müssen sich auch an mich gewöhnen, aber das ist ja auch gut. Das schaffen wir ganz gut.
Das kann man auch beobachten in Ihrem aktuellen Film von Bienen und Blumen heißt er. Und da kommt eben der kleine Ort, in dem Sie wohnen, sehr direkt vor, Gerswalde. Stellen Sie uns doch Gerswalde mal vor, was ist Gerswalde für ein Ort?
Naja, mit Gerswalde, das ist mir ja so passiert. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel über Gerswalde erzähle, weil momentan kommen wirklich zu viele Menschen nach Gerswalde und wir müssen erstmal gucken, wo sind die Parkplätze, sollen so viele kommen, was können die dort machen, können die dort den Acker umgraben oder wollen die dort nur Limonade trinken und so muss man das noch austarieren. Gerswalde ist, okay, fangen wir mal so an. Es gibt in Gerswalde 800 Menschen circa, die dort wohnen. Es gibt eine Schule, es gibt Ärzte, es gibt einen Landmarkt, es gibt eigentlich alles, was so ein Dorf hat.
Natürlich und man ist mit dem Zug ungefähr eine Dreiviertelstunde von Berlin entfernt.
Schon,
ne?
Eine Stunde. Und dann ist man am Bahnhof Wilmersdorf und dann muss man ja erst noch nach Gerswalde kommen. Also es ist schon ein gewisses Abenteuer.
JWD, wie genau. Man so schön sagt.
Und jetzt gibt es mittlerweile auch ein japanisches Café. Es gibt eine Fischräucherei. Es gibt am Abend eine Bar, das Paradieschen. Und es ist aber alles so gekommen. Natürlich bin ich nicht ganz unschuldig daran, aber ich würde sagen, wir sind so wie so eine, nicht wie eine Flechte, aber doch wie so ein bisschen gewuchert.
Also doch wie so ein Pilz vielleicht.
Doch wie ein Pilz, ja.
Überall auch was aufgestoßen. Und das Ganze, also die Dinge, die Sie jetzt gesagt haben, das klingt ja nicht unbedingt erstmal in erster Linie nach Brandenburg, sondern das klingt eben nach Projekten, die jemand dort initiiert hat. Das sind in dem Fall Sie. Angefangen hat das mit solidarischer Landwirtschaft.
Ja, bei mir hat es eigentlich angefangen mit den Landschwärmern noch. Das war noch vor der solidarischen Landwirtschaft. Und bei Bienen und Blumen, also dem Film, kommen am Ende des Films gerade die Japaner an. Also wir sind jetzt alle ein bisschen hinterher. Wenn man jetzt natürlich nach Gerswalde kommt, ist man sozusagen schon viel weiter. Und das ist dann die Geschichte von Gerswalde, ist dann schon von Bienen und Blumen. Nicht die ganze Geschichte, die kleine Geschichte.
Also um mal zu sagen, ein Brandenburger Dorf, was eben quasi entdeckt worden ist von vielen unterschiedlich kulturaffinen, sehr aufgeschlossenen Menschen, unter anderem aus Berlin kommend. Und die haben da eine Menge verändert. Da sind Sie federführend mit dabei. Sie haben da von dem Ganzen unter anderem auch eine Serie gedreht. Landschwärmer haben Sie eben gerade erwähnt. Was sind das so für, die Projekte haben Sie genannt, was sind das so für Menschen? Haben die einen Plan, zusammen dort etwas auf die Beine zu stellen oder ergibt sich das oft so?
Also es war so, erst dachte ich brauche ein Wochenendhaus, wo ich richtig meine Ruhe habe und wo ich Drehbücher schreiben kann. Dann hatte ich diese wunderbare Zugstrecke im Kopf von Berlin nach Stralsund. Genau. Und dann bin ich wieder dorthin gefahren und wir haben einfach viel zu schnell dieses Haus, was mitten im Dorf lag und auch ein Riesenklotz ist mitten im Dorf, gekauft. Und erst danach überhaupt kapiert, was wir getan haben, dass es mitten im Dorf liegt, dass wir auch auf keinen Fall als Wochenendler da nur immer am Wochenende hinkommen können. Und so fing es an, dass ich erstmal meine Mutter geholt habe, Kinder bekommen habe und dieses Haus einfach voller zu machen. Und dass jetzt mittlerweile noch oben 4 Japanerinnen im Dachgeschoss wohnen und sich so Verschiedenes mit eingefunden hat, das hat sich wirklich so ergeben, weil aber auch anscheinend der Boden fruchtbar dafür ist. Also es gibt ja auch so diese Gewächse, die von irgendwo kommen und dann einfach sehr gut gedeihen.
Oder eben die, die nach einem halben Jahr wieder weggehen, zumal wenn es vielleicht Winter wird in Gerswald, wenn es vielleicht nicht mehr ganz so viele Sommerausflügler gibt, wenn nicht mehr so viel Leben ist.
Genau, aber mittlerweile freuen wir uns schon auf den Winter. Also früher hatte ich noch ein bisschen Angst, wenn jetzt 5 Monate wieder gar keiner mehr kommt. Aber jetzt ist man auch so, ach, was werden wir im Winter alles Schönes machen können.
Wenn wir wieder gemütlich unter uns sind, was denken wohl die Ureinwohner, die ja quasi gar nicht mehr unter sich sind, weil sie ja dazugezogen sind? Gibt es da eine ganz gute Verschränkung inzwischen?
Ja, eigentlich ja. Also weil ich ja auch fest dort wohne, teilen wir ja schon eine Realität. Also wir machen Bürgersteige gemeinsam sauber, wir stellen die Mülltonnen alle raus, wir bringen unsere Kinder zur Schule, wir kaufen in dem Gleichen. Und ich denke, das macht viel aus. Und anssonsten, klar, Filmemacher ist jetzt nicht der Beruf, der jetzt immer dort schon ausgeübt wurde, aber das ist ja sowieso im Wandel und es gibt immer weniger Landwirtschaftsberufe und immer mehr Freie aus der Stadt werden wahrscheinlich auch aufs Land gehen, weil sie jetzt doch merken, dass mit dem Internet und mit dem Versandhandel tatsächlich auch eigentlich man sehr frei sein kann auf dem Land und auch alles hat.
Das sieht man in Ihrem Film auch ganz gut, dass Sie doch eigentlich vieles mit den Brandenburgern, viele Berührungspunkte mit den Brandenburgern auch haben. Da Sie, ich hatte die Landwirtschaft erwähnt, Solidarische Landwirtschaft, ein Projekt, was dort auf dem Hof auch stattfindet, da haben Sie sich ja durchaus auch Tipps geholt von den Brandenburgern, die schon manchmal ein bisschen den Kopf geschüttelt haben über die naiven Stadtmenschen, die mit ihren Vorstellungen da ankamen. Aber auf der anderen Seite ging es schon ins Gespräch, oder? Habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, also solange man ein Projekt miteinander teilt, was ja auch ein Film sein kann, also ein Film oder auch natürlich diese solidarische Landwirtschaft, da sind natürlich die Methoden teilweise andere, aber man lernt durchaus auch voneinander. Also die wundern sich natürlich schon, wie wir das machen und auch, wir haben ja in den letzten Jahren auch schon sehr dazugelernt.
Dieser Film, den ich jetzt mal wieder erwähne, da sind Sie quasi die Dokumentarin, kommen auch natürlich selber drin vor, Ihre Familie kommt vor, aber auch alle anderen, die dort leben, kommen vor, auch die Bewohner die brandenburgischen Bewohner kommen vor, die schon immer da lebten. Sie beobachten sehr viel. Manchmal erscheinen die Brandenburger wie ein bisschen eine fremde Spezies. Ich erinnere mich an ein älteres Zwillingspaar, Zwillingsschwestern, die immer in den gleichen Sachen auftreten, sehr interessante Sachen sagen und so die Art, wie sie sie beobachten, wirken sie aber zum Teil sehr skurril. War das ein schmaler Grat, also Menschen auch nicht, ja, in ihren Besonderheiten nicht lächerlich wirken zu lassen?
Ja, ich denke ja, dass eigentlich die Städter eher die etwas lächerlicheren Personen sind, weil sie ja da so mit ihren Vorstellungen und Idealen dahin kommen und merken, dass das überhaupt nicht zusammenpasst mit der Realität und dass sie auch überhaupt gar keine Ahnung eigentlich haben. So, sie haben so die Vorstellungen, jetzt gehen sie da raus und wollen am liebsten jetzt was mit Landwirtschaft machen, haben aber in Wirklichkeit Kunst oder Grafikdesign studiert und das sind zunächst einmal eher die lächerlicheren Personen, dass ich so die Menschen als Spezies betrachte, das mache ich eigentlich sowieso recht gerne. Ich finde die ja auch eine lustige Spezies, die Menschen so an sich, also man sich selber und alle anderen eigentlich auch. Aber also die Brandenburger sind eigentlich doch noch so die Geerdeteren in dem
Im Film. Gegensatz zu den beispielsweise Projektmenschen. Das ist ja so der Mittelpunkt, der da eigentlich beschrieben wird. Was zeichnet den Projektmenschen aus?
Ja, der Projektmensch, der ist ja jetzt sehr weit verbreitet, vor allem in den großen Städten schon, und macht ja meistens mehrere Projekte gleichzeitig. Und auch, hat immer das Gefühl, er bräuchte noch mehr oder müsste noch was anderes mitkombinieren und ist natürlich davon oft erschöpft, kann sich aber dann doch nur wieder ein weiteres Projekt suchen, wie zum Beispiel ein Landprojekt.
Von einem solchen Landprojekt handelt der Film von Bienen und Blumen. Er kommt morgen ins Kino. Und deshalb wiederholen wir heute dieses Gespräch mit der Filmemacherin Lola Randl, die im letzten Sommer hier zu Gast war. Frau Randl, Sie sind 1980 geboren, in Bayern auf dem Land aufgewachsen, hatten wir ja schon. Aber jetzt nicht in so einem kleinen Einfamilienhaus, sondern Sie hatten es schon erwähnt, in einer Landkommune, also eher unkonventionelle Verhältnisse.
Genau, ich bin so ein bisschen hin und her getingelt in meiner Kindheit, aber wesentliche Jahre habe ich in dieser Landkommune verbracht.
Weil sich Ihre Eltern getrennt haben und weil Sie gesagt haben, getingelt, also haben Sie bei einem und beim anderen gelebt?
Genau, da bin ich mit meiner Mutter in diese Landkommune gezogen, aus München raus. Und das war eine große Erleichterung, glaube ich, für sie, als alleinerziehende Mutter, mich dann in diese Landkommune integrieren zu können. Und ich fand es auch gut.
Das wollte ich Sie fragen. Landkommune, Kommune klingt erstmal irgendwie so nach was sehr Besonderem. Und wie hat sich das für Sie als Kind dargestellt? Wie war das Zusammenleben mit vielen?
Als Kind fragt man sich ja das noch nicht so, aber jetzt im Nachhinein kapiere ich alles erst, auch jetzt, was ich jetzt wieder mache und wieder wiederhole. Wobei das da schon relativ intensiv war. Also es war schon so ein Selbstversorgerhof in den 80er Jahren und Wackersdorf und wir mussten jedes Wochenende zum Demonstrieren und haben das Brot wurde selber gebacken, Sauerkraut gestampft. Also eigentlich durfte gar nichts gekauft werden. Und daneben war dieses oberpfälzische Dorf und wir hatten nur dieses braune Brot, was so krustig und eigentlich habe ich mich schon so gewünscht und gesehnt nach so Weißen mit so Teewurst und es war alles sehr inspirierend durchaus und auch jetzt fühle ich mich manchmal so als wie so ein Wiederholungstäter.
Ich würde aber gerne nochmal bei dem Kind bleiben. Sie sind ja dann wahrscheinlich in dem Oberpfälzer Dorf zur Schule gegangen. Wie war denn die Begegnung mit den anderen Kindern?
Das war auch sehr intensiv, weil wir ja doch sehr anders waren und es war da noch gar nicht so. Ich hatte erstmal ich habe mich sehr für Gott interessiert, aber war ja nicht getauft und durfte auch nicht in die Oberpfälzer Kirche, was das natürlich nur noch sehr viel stärker gemacht hat in dieser Zeit.
Das wollte die Oberpfälzer Kirche nicht, der Pfarrer wollte nicht, dass sie Ungetaufte.
Nee, da hätte ich schon getauft werden müssen. Und das sind lauter so interessante Sachen, aber das geht ja auch schnell mit so einer kindlichen Fantasie, die geht ja auch mit einem durch und sowas. Interessant, die Widersprüche, aber ich musste dann da auch wieder gehen.
Sie mussten gehen, Sie mussten raus aus diesem Landleben erstmal. War das Opposition? Ihre Mutter als Landschaftsgärtnerin? Ihre Mutter als Landschaftsarchitektin? Genau. Also dieser Bezug zum Land ist ja durchaus da gewesen, also und der ist ja jetzt dann auch wieder durchgekommen.
Ich musste da raus tatsächlich und hatte, ich kann mich nicht so ganz erinnern, aber ich meine so eine Fantasie, dass ich rausgehen müsste und dann hatte ich schon so eine Seeräuber-Jenny-Fantasie, dass ich es dann allen zeigen müsste und dann wieder zurück und dann noch irgendwie Vergeltung, also ganz wilde Kinderfantasien, aber ich musste raus und wollte dann irgendwas dringend werden auf jeden Fall, aber da war ich ja auch erst 10, also es hat sich dann wieder verspielt. Und jetzt musste ich aber dringend wieder aufs Land.
Also das sind dann immer so Dinge, die Sie ganz tief in sich spüren. Sie hatten ja übrigens, hatten wir ja vorhin kurz erwähnt, auch die Alternative, denn Ihr Vater hat ja durchaus nicht auf dem Land gelebt. Ihr Vater, der unter dem Namen Joe Mubare Filmmusiken komponiert, hat an verschiedensten Orten gelebt und Sie mit ihm.
Genau, da hätte ich auch mich dafür entscheiden können und habe mich ja auch manchmal dafür entschieden. Also wir haben auch zusammengelebt, aber dann auch wieder nicht.
Das heißt, die Trennung Ihrer Eltern ist eigentlich ganz gut von Ihnen, also Sie konnten damit ganz gut umgehen?
Ja, das weiß ich nicht, aber ich glaube ja. Also höchstens, ich will jetzt nicht anfangen zu psychologisieren, weil ich ja schon am Anfang gedacht habe, aha, jetzt bin ich ein ein Gegensatzpaar, aber meine Eltern, dass sie getrennt sind, hat mich wahrscheinlich doch stärker geprägt, muss ich in dieser therapeutischen Sitzung
die wir hier im
feststellen.
Radio durchführen.
Nein, aber es war wunderbar. Also wir konnten immer offen und gut darüber reden im Prinzip und das ist ja auch toll. Und deswegen habe ich manchmal bei meiner Mutter gelebt, manchmal bei meinem Vater gelebt, manchmal auf dem Land gelebt, manchmal in der Stadt gelebt. Dadurch habe ich natürlich so einen gewissen Rhythmus. Jetzt denke ich immer nach 4, 5 Jahren, ich muss wieder gehen.
Da zieht es Sie dann wieder zu dem anderen Gegensatz hin. Die Prägung Film, kam die durch Ihren Vater? Filmmusik?
Also entweder ja oder nein. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich so als Kind manchmal so ein starkes tagträumerisches Wesen hatte. Und das waren auch schon so Filme. Dann kam es natürlich durch meinen Vater und wir hatten so 5 VHS, die habe ich die ganze Zeit immer angeschaut. Und die haben mich eigentlich hauptsächlich geprägt, diese 5 VHS.
Über Videokassetten sind Sie quasi
geprägt. Aber weil es auch nur 5 waren. Es war irgendwie so die Begrenzung, die es dann irgendwie ausgemacht hat.
War Ihnen insgesamt damals schon bewusst, wie unkonventionell Ihre Kindheit war? Also auch von Eltern, die ja so ganz starke Persönlichkeiten zu sein scheinen, so ganz eigene Personen auch sind?
Nee, als Kind lebt man ja eher so mehr in sich drin und denkt gar nicht, dass alles irgendwie auch anders sein könnte. Also vielleicht denkt man es ein bisschen, aber man denkt doch noch irgendwie anders. Und später erst, wenn man sich dann selbst erst kapiert, dass man so ein eigenes Selbst jetzt ist, was jetzt so geprägt wird und was man gerade entwickelt zu sein, denkt man solche Gedanken mehr. Das habe ich dann später natürlich sehr viel gedacht.
Wie ist Film dann in der, also quasi, wie ist dann die Filmhochschule, wie ist dann der Entschluss, ich mache Filme, wie ist der gereift?
Ach, das kam irgendwie so, bei mir sind die Entschlüsse immer sehr schnell und kommen schon so, also das sind, ich will jetzt nicht sagen Sekunden, aber es geht irgendwie sehr ineinander über. Und wenn was eines nichts wird, dann wird meistens was anderes. Und so wurde es irgendwie Film. Ich bin jetzt nicht so diejenige, die mit 12 dann immer mit der Videokamera und geschnitten und mit ihren Playmobil-Figuren und solche Geschichten gab es da nicht.
Aber man muss dann ja nach so einem Sekundenentschluss auch erstmal auf einer Filmhochschule angenommen werden. Sie haben es in Köln ja geschafft. Also gewisse, das Projekt Film war dann ja offenbar doch ein sehr starkes für Sie.
Ja, ich hätte eigentlich auch eher schreiben können, aber dazu hat meine Konzentration nicht. Da war irgendwie Film so angenehm, weil man es dann immer wieder abgeben konnte. Da passiert dann das Nächste sozusagen. Dann hat man es geschrieben, aber dann kann man es erstmal den Schauspieler oder man kann was anderes machen, kann am Bühnenbild herumbasteln. Und das hat mir dann ist mir entgegengekommen. Aber eigentlich wollte ich schreiben.
An der Filmhochschule, Sie sind ja, kommen ja offenbar mit starken Vorstellungen und Ideen. Was kann die Filmhochschule eigentlich dazugeben? Was lernt man da?
Mehr die Filmhochschule, also ich will jetzt nicht sagen, die Filmhochschule kann nichts dazu geben, aber irgendwie kann die Filmhochschule relativ, ich glaube, es ist schon, für mich war es gut und wesentlich, dass sie so frei war, dass sie ein gewisses Angebot hatte, was ich annehmen konnte, aber eigentlich, ja, sie kann so 4 Jahre schon für einem was anbieten, aber sie kann das einem nicht beibringen, glaube ich, letztendlich.
Also nicht unbedingt das Handwerk, was man da lernt und dann noch freier arbeiten zu können?
Ja, ich glaube, also von Handwerk, es hat mich auch nie so interessiert und ich glaube, es sind dann eher Personen, die einen inspirieren und die einem auch dann tatsächlich wieder weiterhelfen, die einem was zeigen. Also man sieht einfach schon viele Sachen, die in einem dann was auslösen und arbeiten. Und deswegen sind eher die Personen, die man trifft, die anderen Personen und den Freiraum, den man erstmal hat, das auch ausprobieren zu können, weil es ja nicht gleich der Markt ist, sondern man hat ja erstmal 4 Jahre Zeit, quasi das zu machen, was man will, wobei das ja nochmal eine riesenschwere Frage ist.
Wir wiederholen heute ein Gespräch mit der Filmemacherin Lola Randl. Deren Debütfilm hieß Die Besucherin und handelte von einer gesettelten, erfolgreichen Frau, deren Leben völlig aus dem Takt gerät. Ich fragte Lola Randl, was sie an diesem Stoff damals eigentlich gereizt hat, in einer Situation, als sie selber gerade mit ihrer Karriere erst begonnen hatte.
Ja, komisch. Das frage ich mich auch immer, warum ich da so einen Film gemacht habe, als wäre ich so 40 oder 50.
Ja,
seltsam. Aber ich habe mich immer schon ein bisschen wie 40 oder 50 gefühlt. Und habe dann auch immer Bücher gelesen, wo Menschen 40 oder 50 waren. Und ich hatte eher das Gefühl, als wäre ich ein 40, 50, eigentlich 50-jähriger Mann. Deswegen habe ich den, dieser Stoff ist eigentlich als 50-jähriger Mann noch geschrieben. Das heißt, man kann mich das gar nicht fragen, aber ich war natürlich tatsächlich irgendwie Anfang, Mitte 20 oder so. Und ja, der Film wundert, aber den habe ich jetzt so lange nicht mehr gesehen, sodass er mich fast interessieren würde, weil ich habe ja immer zu Filmen eher so ein, also zu abgeschlossenen, fertigen Filmen ein schwieriges Verhältnis und muss mich dann erstmal von ihnen trennen. Und jetzt könnte ich die Besucherin mal wieder treffen vielleicht.
Das ist interessant. Sie haben es vorhin schon mal so kurz anklingen lassen, dass es so interessant ist beim Film, weil man dann was machen kann und dann aber auch wieder abgeben kann. Und das haben Sie sogar, man schreibt was und dann kann man erstmal das den Schauspielern geben oder dann beschäftigt man sich mit Requisite. Sie müssen immer so punktuell, sind Sie unstetig?
Ja. Ja, ganz, ganz. Also ich bin ganz unstetig, aber auch komischerweise ganz treu. Also beides. Ich habe ja gesagt, das ist leider beides der Fall.
Machen wir weiter mit unserer Therapie.
Ja. Wir können es leider nicht vermeiden.
Es folgten dann Filme, ich zähle einfach ein paar auf, Die Erfindung der Liebe, Libelle und Nilpferd und Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer. Da sind wir eigentlich wieder bei den 40-, 50-Jährigen, denke ich. Da kommt das wahrscheinlich eher hin als bei den 20-Jährigen. Es sind ja auf jeden Fall in den Filmen immer so radikale Veränderungen, die vorgenommen werden, ne?
Genau, ich musste jetzt kurz lachen, weil der eine Film heißt natürlich Die Libelle und das Nashorn und nicht das Nilpferd. Aber da wird mir oft noch vorgeworfen, ich hätte den falschen Titel gewählt. Und manchmal, irgendwann wacht man dann so nachts auf und denkt so, Gottes Willen, es war der falsche. Weil der sollte eigentlich Bettspaziergang heißen. Und den Film habe ich aber nur gemacht als Beschäftigungstherapie, weil Die Erfindung der Liebe nicht weiterging. Also es war eigentlich, nicht Beschäftigungstherapie ist jetzt auch gemeint zu ihm zu sagen, aber der war ja gar nicht geplant.
Weil Sie es gerade sagen, Die Erfindung der Liebe, Sie mussten den Tod der Hauptdarstellerin erstmal verschmerzen, verarbeiten.
Ja, sie war vor allem auch gar nicht mehr da, wir konnten gar nicht mehr weiter.
Maria Kwiatkowski, also, genau.
Genau, also wir konnten, es war glaube ich mitten, es war genau mitten in der Drehzeit, als Maria Kwiatkowski gestorben ist und dann war ja klar, auch dass wir der Film wahrscheinlich gar nicht weiter gedreht werden würde können. Und dann, nicht nur, dass da ein riesen Gerichtsfall natürlich draus wurde, auch für die Filmversicherung und so weiter, war aber ja auch mit dem Drehbuch nichts mehr anzufangen. Und mit dem, was wir bis dahin gedreht haben, war auch nichts mehr anzufangen. Also saßen wir eigentlich alle da, hörten auf und da entstand dann irgendwie als Übersprungshandlung Die Libelle und das Nashorn. Und dann ging es aber ein Jahr später wieder weiter. Aber Die Erfindung der Liebe wurde ja ein ganz anderer Film. Wobei das, dass er ein ganz anderer Film wurde, mich eigentlich wahrscheinlich am wesentlichsten geprägt hat von allen Filmen, die ich bis jetzt
Sie
gemacht
habe. Sie haben dann einen Film über Film eigentlich gemacht, ne? Also so über, wie eine Filmcrew damit umgeht, wenn die Hauptdarstellerin stirbt. Sie haben tatsächlich beide, Sie haben eine neue Hauptdarstellerin gefunden und Maria Kwiatkowski, die Szenen kommen auch noch vor. Man erlebt beides und die alte Geschichte, die eines Paares, was an Geld kommen will, erlebt man auch noch. Also es ist...
Ja, es ist ganz seltsam. Also ich bin auch wirklich...
Warum hat er Sie am meisten geprägt? Sie sagten es gerade.
Ja, ich glaube, er hat mich deswegen am meisten geprägt, weil ich dann herausgefunden habe, dass... Davor denkt man ja immer, das wäre mit Filmen so... Man würde sich was ausdenken, dann schreibt man das auf, schreibt es mehrfach um und realisiert es dann so nach seinen Vorstellungen. Aber wenn man dann merkt, dass einfach der Film sein eigenes Wesen ist, wo alles noch passieren kann und das ganze Leben wieder jederzeit einfach mitspielen kann mit all seinen Wuchten, die es so drauf hat, dann und wenn man das dann mit reinlässt und in der Lage ist, es in jeder Zeit dann doch wieder mitspielen zu lassen und auch alles wieder über den Haufen werfen zu lassen, dann ist es natürlich ein ganz anderer, es ist einfach komplett anders, ja. Natürlich, die Annahme. Das geht natürlich, wenn man einen Film für viele Millionen dreht.
Das und, Geld hatten Sie aber gar nicht, ne?
Nee, aber so ein Film kostet ja immerhin 2 Millionen. Und dann würde natürlich keiner einen das machen lassen. Und man sagt, naja, es kann jederzeit immer alles passieren. Im Übrigen ist deswegen natürlich von Bienen und Blumen auch ein viel kleinerer Film, aber letztendlich ein Film, der sich selber erst erfindet währenddessen.
Aber da, deswegen auch, das hat Sie geprägt, wie Sie sagen, weil Sie Filme sich tatsächlich so entwickeln lassen. Da müssen Sie die ganze Crew natürlich auch mitnehmen.
Genau, aber wenn die Crew das weiß, dann...
Ist ein interessantes Experiment, kann man ja wahrscheinlich nicht dazu sagen. Es ist schon mehr in Bahnen, aber...
Aber es sind auch keine Impro-Filme sozusagen. Das ist ja auch nicht so. Es ist jetzt nicht so wie so, wir schreiben uns ein kleines Treatment und dann gucken wir mal und improvisieren die Szenen. So ist es auch irgendwie gar nicht. Aber jeder Film ist auch wiederum die Antithese von dem anderen irgendwie. Also die sind nicht so immer so, sondern sie sind eigentlich jedes Mal auch komplett wieder anders.
Was mir aufgefallen ist, sie haben auffällig viele Stars in ihren Filmen. Also Sandy Mays, Mario Adorf gleich in dem ersten Film, dem Nashorn, Fritzi Haberlein, Samuel Finzi, Charlie Hübner, Benno Fürmann, Lina Beckmann, Irm Hermann. Wie kommen Sie als so junge Filmemacherin an diese Stars?
Ja, an die Stars kommt man ja eigentlich relativ einfach, wenn man an ihre Nummer sozusagen gekommen ist. Nein, es ist so, ich glaube, Stars oder nicht Star, wenn ein Schauspieler ein Drehbuch hat, was er gerne spielen will, dann ist er oft gar nicht schwer zu überzeugen, ehrlich gesagt.
Was mir auffällt ist, sie wirken so frisch und sich selber überraschen lassend, kann ich mir so gar nicht vorstellen, bei so einem großen Projekt wie einem Film, dass man da so, nein, unbedarft wäre jetzt auch ein falsches Wort, rangeht.
Ja, ich wirke aber auch nur so frisch. Also ich bin schon auch eher auch ein bisschen depressiv gleichzeitig. Ja, komischerweise, aber so, das passiert immer so. Mit so oft wirken depressive Menschen frischer, als man denkt. Und ich wirke auch unbedarfter natürlich, als ich bin. Das ist so, das darf man sich nicht täuschen lassen. Aber ich kann jetzt auch nicht anders, als frisch und unbedarft gerade im Moment zu sein.
Wir wiederholen im Deutschlandfunk Kultur ein Gespräch mit der Filmemacherin Lola Randl, die in ihrem Film von Bienen und Blumen nicht trennt zwischen Privatleben und Beruf. Zum Beispiel arbeitet sie mit ihrem Partner, dem Kameramann Philipp Pfeiffer, zusammen. Ich wollte von Lola Randl wissen, ob das immer komplikationslos lief.
Nö, komplikationslos ist es gar nicht immer, aber also bei mir ist es schon eigentlich notwendig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich mit meinem Partner nicht zusammenarbeiten könnte. Es liegt natürlich, jetzt könnte ich mich fragen, ob es an meiner Arbeitssucht, aber ich liebe es auch wirklich zu arbeiten, weil es ja auch eine ganz absurde Arbeit ist, weil man ja gar nicht weiß, was man eigentlich arbeitet, genau. Aber das ist jetzt, und vor allem durchs Land ist ja nochmal eine ganz andere Arbeit hinzugekommen, die ich auch wirklich interessant finde und auch sehr.
Also Sie meinen jetzt die landwirtschaftliche Arbeit, also beides.
Nee, ich bin ja nicht in der Landwirtschaft eigentlich tätig, sondern ich bin ja nur in Gerswalde und wir fangen ja an, überhaupt so langsam in die Wirtschaft einzusteigen. Soweit sind wir vielleicht noch gar nicht. Aber es gibt schon so einen Mini-Kreislauf, wo im besten Fall dann alles in der Paradieschenbar am Abend landet. So, und man kann mal überlegen, wie fängt man dort überhaupt an? Gibt es dort? Aber das sind ja eh die großen Fragen. Was will man mit dem Geld? Was will man mit der Arbeit und mit seinem Leben und so weiter? Aber
das sind Fragen, an denen Sie sich dort mit den Leuten darüber auseinandersetzen, also über Lebensfragen, wie will man leben, nach welchem Lebenskonzept will man leben. Das Ganze wird dann eben auch gefilmt, da arbeitet man auch wiederum zusammen. Und Sie machen auch nicht Halt davor, sehr private, existenzielle Themen in dem Film zu dokumentieren. Sie leben nämlich mit zwei Männern zusammen, einmal mit dem erwähnten Philipp Pfeiffer. Und dann kommt noch der filmschaffende Bernd Fraunholz dazu. Das ist aber auch nicht immer ganz komplikationslos. Warum machen Sie das öffentlich?
Also ich würde es gar nicht so nennen, dass ich das öffentlich gemacht habe, sondern es ist ja nicht immer so, dass mein Privatleben dann in meinen Beruf kommt, sondern es kann auch sein, dass mein Film sozusagen auf mein Privatleben überschwappt. Ich würde eher sagen, vielleicht war es so, dass der Film diesen Weg gegangen ist, sozusagen. Und dann der Film gemerkt hat, dass das die interessanteste Geschichte ist, die er gerade der nachgehen will. Weil der Film wollte ja eigentlich auch eher so, der Film wollte auch schon mal eine Kochshow sein, dann wollte er ein Märchen werden. Und dann hat er aber gemerkt, was ihn eigentlich am meisten interessiert. Natürlich kann man den Film nicht ganz von mir trennen, aber es ist gar nicht so wie mein Privatleben und jetzt mache ich das öffentlich, sondern ich würde eher sagen, naja, jetzt hat der Film mich doch auch wieder sehr beeinflusst.
Was sagen die anderen Protagonisten dazu?
Ja, es ist anscheinend ja doch noch immer so ein bisschen, es ist interessant. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Protagonisten, also alle anderen Protagonisten der Welt, des Dorfes oder wie auch immer, das eigentlich so denken, wissen oder ja, ich weiß noch gar nicht, was sie dazu sagen. Ich bin eigentlich gespannt.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass der gespannt ist. Denn es ist ja, sind ja durchaus die Komplikationen und die Schwierigkeiten, die Eifersüchteleien und so, sind ja alles mit drin. Und das Das ist ja dann tatsächlich mitten aus dem Leben gegriffen. Sind Sie eigentlich in diese Ménage à trois, ist das eine Lebensform, die Sie also angestrebt haben, wo Sie gesagt haben, es muss freiheitlich zugehen, oder?
Also auf jeden Fall ist ja sicher, dass wir so insgesamt, also ich sag mal, wir alle irgendwie uns für andere und neue Lebensformen interessieren, weil man ja doch an Schwierigkeiten gerät, so in der Partnerschaft, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und so denkt man immer, ja, es muss doch auch irgendwie anders gehen. Auch anders gehen, als sich entweder dann immer nach 4, 5 Jahren zu trennen oder anders gehen, als diese Freiheiten, die wir jetzt nun mal alle haben, entweder zu ignorieren. Man kann natürlich auch heimliche Liebhaber haben, was auch seine Vorteile hat. Es ist jetzt gar nicht so, dass ich sagen würde, ich plädiere jetzt für den offiziellen Liebhaber. Das kann man, das ist ja eher, ich würde es fast eher als ein Versuch oder ein Experiment sehen. Und wenn ich jetzt für immer die Frau sein muss mit den zwei Männern und die ganze Zeit immer nur noch darüber reden muss und das so werde, dann ist es, glaube ich, bin ich da schnell auch wieder draußen, weil ich mir denke auch, was ist eigentlich daran gut und praktisch? Aber im Moment ist es tatsächlich auch gut und praktisch. Ich habe ja 2 Kinder, wir leben in einem Dorf. Es ist ja quasi die Großfamilie auch ein bisschen. Also es gibt ja Familienarten vor der Kleinfamilie, die durchaus, ich will jetzt nicht sagen, damals große Gesindefamilie mit bla bla bla, aber es gab einfach wirtschaftliche Familienformen, die durchaus praktikabel waren.
Das, in dem Film sieht man, dass das ganze Dorf quasi auch teilnimmt an dieser, also an diesen Lebensformen, die dort ausprobiert werden. Einerseits die Mitbewohner da von Ihnen, also Sie werden durchaus auch kritisiert für Ihren Lebensstil oder für die Komplikationen, die auftauchen, für die Laune, die dann manchmal herrscht. Aber auch von außen, die Dorfbewohner selber, die interessieren sich natürlich auch dafür, was so bei Ihnen, welcher Wagen vor welchem Haus parkt und so weiter. Macht Ihnen das was? Oder was macht diese Diskussion über Ihr Privatleben mit Ihnen?
Das muss ich sehen. Das kann man erst im nächsten Projekt wahrscheinlich erfahren. Weil jetzt ist es ja, das ist so das Gegenteil von Anonymität natürlich, die das Dorf mit sich bringt. Also ob das jetzt soziale Kontrolle ist oder wie auch immer man das nennt. Ich merke jetzt auf dem Weg hierher, als ich in der S-Bahn saß, wie sehr ich dann doch auf einmal das genossen habe in der S-Bahn, dass wir uns alle überhaupt nicht kennen und dass ich neben dem sitze und dass der sich überhaupt nicht für mich interessiert. Also mal sehen, was es noch mit mir macht. Aber in der Tat ist es, das Dorf ist natürlich das Gegenteil und jeder weiß im Grunde alles und hat eine Meinung und jeder muss auch damit leben. Aber es ist auch interessant, also auch das ist für mich eigentlich interessant, was es eigentlich ausmacht.
Der Film von Bienen und Blumen hat morgen Filmstart. Wir wiederholen ein Gespräch mit der Filmemacherin Lola Randl. Wir haben ja jetzt hier einiges über ihre Lebensformen und Konzepte gehört, die sie ausprobiert, auch darüber, wie sie selbst aufgewachsen ist. Mich hatte am Schluss des Gesprächs interessiert, wie Lola Randl eigentlich reagieren würde, wenn ihre eigenen Kinder eines Tages ganz konventionell beispielsweise einen Bürojob und Kleinfamilie anstreben. Ob sie das sehr irritieren würde.
Nee, es fände ich jetzt gerade sehr beruhigend, wenn sie das machen würden. Und mich dann so als Oma einladen. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, aber irgendwie beruhigt es mich gerade sehr, die Vorstellung, falls das so sein könnte.
Sagte Lola Randl. Wir wiederholten dieses Gespräch. Morgen hat ihr Film von Bienen und Blumen Kinostart.